Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles wird Strom. Wir unterhalten uns heute über den Tankrabatt. Die Ölpreise schießen durch die Decke und die Tankstellenpreise für Benzin und Diesel auch. Und der Verbraucher zahlt die Zeche. Aber wie genau setzen sich diese Preise eigentlich zusammen und nutzen Mineralölkonzerne am Ende diese Krisen für sich selber aus? Wie sinnvoll ist eigentlich so ein Tankrabatt und gibt es da nicht vielleicht auch andere, bessere Alternativen? Ich unterhalte mich heute und da freue ich mich sehr, dass er hier ist, mit Patrick Thiel. Er ist mitverantwortlich für den Benzinpreisspiegel vom RWI Essen. Vom RWI Essen, das habe ich richtig ausgesprochen, hoffe ich. Und er kann uns heute mal erklären, was hinter den Kulissen bei den Benzinpreisen eigentlich passiert. Danke, dass du hier bist, lieber Patrick. Moin, moin.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Und nach einer kurzen Unterbrechung von unserem heutigen Sponsor geht es los mit dieser Folge. Ich freue mich sehr drauf.
Ah, jetzt liegt da wieder das Elektroautokabel im Schmott und die Hände sind dreckig, eklig. Gibt's da nicht eine bessere Lösung?
Die gibt es. Und zwar den EV Genius Ladekabelhalter. Dann ist das Kabel perfekt organisiert, wird nicht mehr dreckig, die Hände bleiben sauber. Und das hier ist der EV Genius, wirklich genial entwickelt. Hier unten mit so flexiblen Schenkeln, sodass er wirklich an jedes Typ 2 Kabel passt. Und ist auch alles dabei zur Installation, also zwei unterschiedlich lange Schrauben, dann eben noch ein Imbusschlüssel, auch noch so eine schöne Schutzkappe. Und das ist wirklich genial entwickelt, gemeinsam mit Malte Fürstenberg, ein Erfinder und Entwickler, der sogar aktuell in der Höhle der Löwen, diese erfolgreiche Erfindersendung, einen richtig großen Deal mit Ralf Dümmel abgestaubt hat, mit seinem Flippy-Produkt, auch sehr genial. Also hier seid ihr wirklich in guten Händen und jetzt ist unser neuer Online-Shop endlich online, ja. Den haben wir fleißig im Hintergrund gebastelt und dann kommt er praktisch zu euch nach Hause geschickt, schon in wenigen Werktagen in dieser schönen Verpackung hier. Und mein kleiner Tipp, wenn ihr gleich 2 bestellt, dann ist der Versand sogar komplett kostenlos. Jetzt am besten hier den QR-Code abscannen oder den Link im Beschreibungstext checken und ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der hier bestellt wird. Vielen Dank für die Unterstützung.
So, und für alle, die uns schon lange zuhören, heute leider ohne Robin, meinem lieben Podcast-Kollegen. Er war leider verhindert, aber ich habe gedacht, das Thema ist so brandaktuell und so spannend. Wir haben heute den 30. April und obwohl der Tankrabatt noch gar nicht gegriffen hat, sind vor einigen Tagen die Spritpreise trotzdem ganz deutlich angestiegen, fast sogar um diese 17 Cent. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Lieber Patrick, ich grüße dich ganz herzlich. Wer bist du und was machst du eigentlich beim RWI Essen?
Ja, also nochmal vielen Dank von meiner Seite für die Einladung und auch hallo zusammen an die Zuhörerinnen. Genau, ich bin Ökonom hier in Essen am RWI und arbeite unter anderem zu dem heutigen Thema, also zu Benzinpreisen und wie die sich zusammensetzen und entwickeln. Wir bringen dort immer den Benzinpreisspiegel heraus, um auch aktuelle Entwicklungen zu kommentieren, mit Daten zu kommentieren. Also wir haben dort häufig auch Grafiken und Zahlen parat. Und genau, am Institut selbst befasse ich mich außerdem häufig auch noch mit einem anderen Bereich. Das sind Immobilien, Immobilienpreise, also auch sehr wichtig für die Energiewende. Ein großes Thema, was wir auch am Institut bearbeiten. Genau, aber heute eher im Bereich fossile Energien und Benzinmarkt.
Ja, gerne. Steigen wir doch vielleicht einfach mal rein mit einer Frage. Wie stark beeinflussen eigentlich diese Konflikte rund um die Welt oder auch mögliche Kriege, jetzt wie zum Beispiel im Iran, die Ölpreise? Ich finde es ja immer verrückt, dass diese Contracting-Verträge oder Einkaufspreise meistens relativ langfristig sind, aber sobald irgendwo ein kleiner Konflikt ist, sofort die Preise durch die Decke schießen, als hätte man nur drauf gewartet. Aber einen Einfluss haben Sie ja auf jeden Fall, oder?
Genau, das stimmt erstmal so, kann man das sagen, dass große Konflikte wie der aktuelle Konflikt im Iran oder auch in der Straße von Hormuz, wie das genau dort zusammenhängt und das beeinflusst hauptsächlich erstmal das Ölangebot, also worüber wir aktuell reden und das ist halt die Straße von Hormuz, wo viel von dem Öl, aber auch dem Gas durchgeht. das beeinflusst erstmal das Angebot. Und wenn das Angebot knapper wird, wie das aktuell der Fall ist, wenn gar nichts durchgeht, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Preise aus, weil die Einkäufer Schwierigkeiten haben, die gleichen Mengen zu besorgen und dann schlussendlich an die Raffinerien, aber dann auch an die Tankstellen weiterzugeben.
Aber Sie haben ja im Grunde schon langfristig auch Öl eingekauft. Trotzdem reagiert der Preis dann sofort, obwohl noch gar kein Engpass in dem Sinne da ist, oder? Das Schöne ist, ich habe ja auch BWL und VWL studiert. Jetzt können wir mal so ein bisschen fachsimpeln. Das ist ja teilweise auch schon happig, was da passiert, oder?
Genau, also bei dem Preis werden natürlich auch diese Unsicherheiten auch für die Zukunft immer mit eingepreist. Also Preise oder Preisanstiege sind in der Regel schneller als Preissenkungen. Das trifft jetzt nicht nur auf den Benzinmarkt heute zu, das ist in der Regel auch bei anderen normalen Produkten sehr, sehr ähnlich. Und es gibt eigentlich noch gar keine genaue Theorie oder Vermutung, warum es diesen Mechanismus gibt. Beim Benzinmarkt könnte man sagen, auf der einen Seite gibt es natürlich auch eine gewisse Marktmacht. Also im Benzinmarkt gibt es 5 große Player, gerade in Deutschland. Das heißt, wir haben wenig große Anbieter, fast eine oligopolistische Marktsituation, wie man das nennt. Und natürlich gibt es dann eine gewisse Preiskoordination, also nicht Preisabsprache, wichtiger Unterschied. Also ich würde es eher auch Koordination nennen, in der Hinsicht, dass die Anbieter natürlich alle zusammen den gleichen Rohölpreis erstmal beobachten und dann auch beziehen und auch das gleiche Interesse haben, ihr Produkt an den Markt zu bringen. Das heißt, wenn der Rohölpreis steigt, gibt man das sofort erstmal weiter. Der Preis sinkt dann natürlich nicht so schnell, wenn der Rohölpreis auch sinkt, weil man könnte sagen, niemand zuerst seine Preise senken will. Also niemand will zuerst auf seine Marge verzichten. Und im Grunde ist das ja auch Wettbewerb, wenn man darüber nachdenkt, weil man reagiert schrittweise und etwas langsamer auf seine Mitbewerber in dem Fall. Wir sagen, dieses Phänomen, was ja häufig dann auch als Rocket and Feather Effekt bezeichnet wird, also Raketen und Federn, dass die Preise hochschießen wie die Rakete, aber dann nur langsam herunterkommen wie eine Feder. Das ist erstmal ein ganz normales Marktphänomen und spricht nicht unbedingt für Marktversagen in dem Fall.
Okay, du hast jetzt gerade ein paar Mal Benzinpreis genannt. Kannst du vielleicht mal sagen, es gibt ja eine ganze Wertschöpfungskette, wie der sich überhaupt zusammensetzt? Also ich stelle mir jetzt mal vor, da kommt irgendwie Rohöl aus dem Boden, dann muss das transportiert und raffineriert werden. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch Steuern drauf und auch irgendwie Margen müssen da drin sein. Und ich habe letztens gelernt in einem Beitrag von der ARD oder was oder ZDF, dass der Tankstellenbetreiber einen festen Centbetrag bekommt pro Liter, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie 2,1 Cent, also der kann da auch gar nicht mehr kriegen oder so, der wird nicht prozentual beanteilt, sondern der hat einfach, zack, einen festen Cent pro Liter und das war's. Und ob der jetzt noch mehr teurer wird, der Benzinpreis, das ist für den Tankstellenbetreiber sozusagen völlig egal. Das heißt, wenn dann ganz viele Leute gar nicht mehr tanken, ist das für den Tankstellenbetreiber schwierig, weil er gar nicht mehr die Umsätze macht. Für den Ölkonzern aber eigentlich gar nicht so schlimm, weil der einfach eine mehr Marge im Zweifelsfall fahren kann. Das fand ich total verrückt, das war mir gar nicht so klar. Ich dachte, der ist prozentual auch beteiligt an dem an diesen Preisen, wie die sich bilden. Habe ich das so ganz richtig wiedergegeben oder kannst du mich da noch ein bisschen aufschlauen?
Ja, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen passt das erstmal. Also die Marge an der Tankstelle selbst ist in der Regel sehr gering. Also da wird nicht das große Geld in Anführungsstrichen verdient und es ist auch nicht so, dass die Betreiber, Tankstellenbetreiber, Besitzerinnen dort sich sehr viel bereichern können, wie du gesagt hast, weil dort die Marge oder der Preis schlussendlich festgesetzt wird. Und was den Preis dann schlussendlich ausmacht in der Wertschöpfungskette, das ist natürlich einerseits der Rohölpreis, der erstmal global gehandelt wird. Hinzu kommen dann die ganzen Kostenfaktoren für die Konzerne. Das heißt, die Raffinerienkosten, natürlich die ganzen mitarbeitenden Kosten für Transport, die Kostenversicherung. Sprich, da kommen erstmal etliche Kosten auf die Konzerne zu. Dann gibt es natürlich auch noch Gewinnkomponente, die in dem finalen Preis auftaucht. Und dann ein großer Block sind natürlich auch die Abgaben, die auf den finalen Preis, wie wir ihn an der Tankstelle sehen, auch noch draufkommen. Das sind drei große Bausteine. Das sind die Energiesteuer, die CO2-Abgabe und schlussendlich dann auch die Mehrwertsteuer.
Kannst du sagen, wie viel die CO2-Abgabe ist, wie viel Cent das ungefähr sind und die Steuern?
Genau, also die CO2-Abgabe, die ist aktuell bei Super Benzin E10 knapp 16 Cent, bei Diesel sind das knapp 17 Cent. Und die ist auch etwas variabel. Also die wurde ja 2021 eingeführt, diese CO2-Abgabe. Und die bemisst sich ja als Europreis pro Tonne CO2-Ausstoß. Und das wird dann nochmal umgerechnet auf den Benzinpreis, auf das finale Produkt. Und daraus ergeben sich dann diese knapp 16 und 17 Cent für die beiden Produkte.
Und dann gibt es noch diese Mineralölsteuer, das sind dann auch diese 17 Cent. Das ist das, was jetzt sozusagen dann auch als Rabatt den Leuten erlassen wird, ja.
Genau, also die Mineral, also jetzt heißt es Energiesteuer, früher hieß es einmal Mineralölsteuer, das ist richtig. Die ist aber tatsächlich höher, die ist bei E10 aktuell 65 Cent und bei Diesel sind das 47 Cent. Und was den Leuten jetzt erlassen wird als Tankrabatt oder auch schon bei dem ersten Tankrabatt in 2022, ist ein Teil dieser Energiesteuer. Jetzt sind es ja 17 Cent, das heißt 17 Cent mit Mehrwertsteuer, ohne wären es dann 14 Cent. Das heißt, für Diesel würde dieser Energiesteuerpart von 47 Cent auf 33 Cent netto sinken.
Man hat ja bewusst das für alle gemacht. Jetzt sind das 17 Cent, wo wir eigentlich, sage ich mal, die Leute treffen im Verkehr, die auch ein Auto haben. Die meisten Menschen haben aber gar kein Auto, habe ich auch irgendwann mal gelernt, oder viele haben gar kein Auto. Dieser Tankrabatt, du hast ihn gerade angesprochen mit den 17 Cent. Ist das eine sinnvolle Geschichte? Wir haben das 2022 schon mal gemacht gehabt, auf Hinwirken der FDP. Und damals war es ein komplettes Fiasko, könnte man so sagen, weil ein großer Teil dieser Entlastung nicht bei den Bürgern ankam. Im Nachhinein wurde das auch nachgewiesen, also auch mit Studien nachgewiesen, jetzt nicht irgendwie ausgedacht, sondern tatsächlich wissenschaftlich geprüft. Und was dahinter steckt, dass das heute vielleicht nicht so kommt, weil meines Erachtens haben sie es einfach genauso gemacht wie damals auch, sodass die Gefahr auch besteht, dass es genauso floppt wie beim letzten Mal und die Gewinne dann eigentlich oder unser Steuergelder dann eigentlich bei den Mineralölkonzernen landen. Kann man das, ist das wahrscheinlich? Kann das passieren?
Also die Parallelen zu dem ersten Tankrabatt in 22, die werde ich auch deutlich sehen. Was man bei dieser Politikmaßnahme Tankrabatt vorab erstmal bedenken muss, dass, wie du es angedeutet hast, ist erstmal eine Flächenmaßnahme. Das heißt, man packt die große Gießkanne aus und schüttet Geld aus. In dem Fall wird geschätzt, dass es ungefähr 1,6 Milliarden Euro sind. Bei dem ersten Tankrabatt, wenn ich da nochmal die Parallele ziehen kann, war es etwas mehr, da waren es sogar 3,1 Milliarden insgesamt. Aber der ging auch einen Monat länger, das muss man auch bedenken. Aber trotzdem in beiden Fällen sehr viel Geld, vielleicht auch sehr viel Geld gegeben der Umstände. Also in beiden Jahren und Zeiträumen waren natürlich die Staatskassen nicht prall gefüllt und man kann sich natürlich überlegen, ob das Geld an anderer Stelle nicht besser ankommen würde. Aber das muss man erstmal mitbedenken. Das ist eine generelle Maßnahme, die ausgerollt wird und man hofft, es kommt bei den entsprechenden Leuten an. Und genau wie du gesagt hast, das ist erstmal eine Erleichterung für die Leute, die auch wirklich Auto fahren. Also für die Menschen, die kein Auto besitzen und vielleicht öffentliche Verkehrsmittel benutzen und dort entsprechende Kosten natürlich haben, für die bringt das erstmal nichts.
Jetzt nur mal so ins Verhältnis gesetzt. Du hast gerade gesagt, 1,6 Milliarden bei dem Tankrabatt 2022 war das sogar noch mal ein bisschen mehr. Ich habe mal gehört, dass das fast so viel ist wie das Deutschland-Ticket für 9 Euro für ein ganzes Jahr für die Deutschen. Oder kannst du da eine Zahl nennen, wie viel das Deutschland-Ticket gekostet hat? Weißt du sowas auch?
Alles aus dem Kopf weiß ich die Zahl nicht, aber ich habe den gleichen Fakt im Kopf, dass das Deutschland-Ticket ähnlich teuer
genau.
ist.
Ich habe gerade genau. mal hier, ich habe nebenher hier gerade mal kurz recherchiert, das Deutschland-Ticket für 9 Euro hat 2,5 Milliarden gekostet und das hat sozusagen alle getroffen, selbst die, die kein Auto haben. Also nur mal so, damit man mal so einen kleinen Vergleich hat zwischen den Kosten, die da jetzt gerade entstanden sind und den Kosten, wo wir sagen, wir haben kein Geld für. Das finde ich immer so verrückt, dass man sagt, man hat kein Geld, ein Deutschland-Ticket zu machen, aber so ein Tankrabatt ist ganz locker drin, vor allen Dingen, wenn man schon einmal gemerkt hat, dass der nicht so gut funktioniert. Aber das sage jetzt ich, meine Meinung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, liebe Leute. Das ist nämlich, finde ich, muss man wirklich sagen, schon ziemlich krass, weil das natürlich nur die Leute trifft, die auch ein Auto haben. Und das Verrückte ist, viele Autobesitzer haben natürlich auch nicht viel Geld, aber tendenziell sind die Menschen, die ein Auto haben und besitzen, eher diejenigen, die etwas mehr Geld zur Verfügung haben, als die, die gar kein Auto haben. Und das finde ich auch so verrückt, dass derjenige, der ein dickes SUV oder ein Porsche für 200.000 Euro fährt, der kriegt genauso diesen Tankrabatt, ja, als derjenige, der mit seinem kleinen Opel Corsa hier durch die Gegend fährt und gucken muss, wie das Benzin bezahlen kann, um überhaupt zur Arbeit zu fahren. Das finde ich halt wirklich ziemlich verrückt. Da denke ich immer so, das müsste man doch vielleicht ein bisschen besser steuern. Das hast du ja gerade auch so ein Stück weit angemerkt, ne?
Genau, absolut. Das ist nicht zielgenau und jeder profitiert erstmal davon oder wird zu einem gewissen Grad entlastet und das ist erstmal unabhängig vom Einkommen. In 2022 hatten wir auch eine Studie dazu gemacht, wie wirkt dieser Tankrabatt und da haben wir etwas sehr Ähnliches gefunden, dass Haushalte mit höherem Einkommen mehr von diesem damaligen Tankrabatt profitiert haben. Das liegt aber auch daran, dass diese Haushalte in der Regel auch mehr fahren. Also das ergibt natürlich Sinn, wer mehr fährt, der profitiert auch mehr von dieser Steuersenkung. Das sind aber in der Tendenz eher höhere Einkommen.
Mhm. Interessant. Und mal ganz kurz nochmal was ich vorhin habe vergessen. Diese Transparenz, Marktmechanismen, hast du gerade eben vorhin gesagt. Wie transparent ist denn der Tankstellenmarkt? Ich weiß, dass ein paar Politiker fordern, dass man eine brutale Transparenz schaffen sollte, auch in dieser Wertschöpfungskette, wie sich die Preise überhaupt bilden, damit der Mensch oder die Menschen an sich nicht immer das Gefühl haben, abgezockt zu werden. Vielleicht kannst du da mal dazu sagen, wie transparent ist das? Weil die mussten sich ja bei der Spritpreisexplosion mussten sich ja die Mineralölkonzerne alle gemeinsam vor Frau Reiche beziehungsweise den Politikern rechtfertigen und raus kam aber irgendwie gefühlt gar nichts. Also die haben irgendwie da eine Stunde, ein paar Stunden zusammengesessen, aber wir waren danach nicht schlauer als vorher. Wäre das vielleicht ein Mittel zur Wahl, wie man das so ein bisschen auch entschärfen könnte für die Verbraucher in Deutschland?
Ja, also bei der Transparenz würde ich vielleicht zwei Sachen unterscheiden. Einerseits die Transparenz an der Tankstelle, also was man wirklich sehen kann und dann das, was du angesprochen hast, die Transparenz in der Wertschöpfungskette. Mhm. Ich fange vielleicht einmal mit den Preisen an. Da würde ich sagen, der finale Preis ist aktuell sehr transparent. Also jeder kann sich informieren, entweder direkt vor Ort an seiner Tankstelle oder über Vergleichs-Apps oder im Internet schlussendlich. Das liegt daran, dass 2013 wurde die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe eingeführt, die praktisch die Tankstellen oder die dahinter stehenden Konzerne verpflichtet, die Preise, die finalen Preise in Echtzeit an diese Transparenzstelle zu übermitteln. Und diese Transparenzstelle gibt dann die Informationen auch in quasi Echtzeit an diese Tank-Apps. beispielsweise weiter, sodass man sich als Kundinnen dann auch informieren kann, wie ist der aktuelle Preis bei mir in der Gegend, wo finde ich vielleicht auch die günstigste Tankstelle. Also das ist aus meiner Sicht schon ziemlich transparent, weil man die Chance hat, als Konsument sich über den günstigsten Preis zu informieren. Auf der anderen Seite die Frage der Wertschöpfungskette beziehungsweise auch der Marktstruktur, da würde ich sagen, das ist deutlich weniger transparent. Also wir sprechen häufig davon, dass es ein oligopolistischer Markt ist, wie ich schon gesagt hatte, also dass es wenige große Anbieter gibt, aber wahrscheinlich gibt es auch regional auf sehr kleiner Ebene durchaus auch Wettbewerb zwischen den Anbietern, aber auch unabhängigen Anbietern, freie Tankstellen. Aber es ist alles weniger eindeutig, als man das von dem Preis kennt. Also die Markttransparenzstelle sorgt wirklich nur dafür, dass wir als Konsumenten den finalen Preis sehen können und vergleichen können zwischen den Tankstellen.
Und jetzt nochmal eine, jetzt nochmal eine Frage. Können Verbraucher denn den Preis nachvollziehen, ob der jetzt fair ist oder nicht? Das ist ja eigentlich für den Verbraucher nicht wirklich möglich. Oder du hast jetzt gerade auch die großen Player genannt. Da gibt es einen ganz großen, ich habe ja vorher ein bisschen recherchiert, Aral ist ja mit, also gehört ja BP, meine ich, ist der größte Anbieter von Tankstellen in Deutschland. Und ich habe mal gelesen, dass wenn der den Preis setzt, alle anderen sich daran so ein Stück weit orientieren. Du hast vorhin gesagt, es ist keine Absprache, aber es ist so eine Orientierung, die es dort gibt. Das heißt, wenn der den Preis senkt, senken alle anderen. Wenn der den Preis erhöht, erhöhen alle anderen. Und dann gibt es ja noch ein paar andere, so Esso und so. Und dann irgendwann kommen dann die ganzen kleineren Tankstellenbetreiber, sage ich mal, die machen ja so die Hälfte des Marktes aus oder ein bisschen drüber. Aber die eine Hälfte gehört sozusagen den ganz großen. Und da ist Aral der Größte und alle anderen orientieren sich so ein bisschen an denen. Kann man das so sagen?
Genau, also ich würde sagen, dieser Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe mit der Markttransparenzstelle, der hat natürlich auch diese Kehrseite, wenn man so will, oder die andere Seite der Medaille. Wir als Konsumenten sehen in mehr oder weniger Echtzeit die Preise, aber natürlich sehen dann auch alle Anbieter in Echtzeit die Preise von den Mitbewerbern in dem Fall. Und das erleichtert zu einem gewissen Grad natürlich auch Preiskoordination. Und das war auch ein Bedenken des Bundeskartellamts, als diese Maßnahme, diese Stelle eingerichtet wurde, ob man das verkraften kann. Und man hat es schlussendlich eingeführt. Aber das ist natürlich etwas, was man immer mit bedenken muss. Und ob der Preis dann am Ende des Tages fair ist, das ist eine sehr schwere Frage, weil wir nicht so genau wissen, an welcher Stelle der Wertschöpfungskette fallen welche Kosten und welche Gewinne schlussendlich auch an. Sodass wir als Konsument, aber auch wir als Forschende sehen ja in der Regel nur den finalen Endpreis, der diese verschiedenen Komponenten, Kosten, Gewinne, aber auch Abgaben enthält.
Und jetzt eine Frage nochmal. Jetzt wurde ja beschlossen, wie in Österreich, dass man nur einmal am Tag den Preis nach oben setzen kann. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, ja, das ist so ein Unsinn, dass das jetzt eine große Wirkung haben kann auf den Preis, dass der jetzt sozusagen dann nicht höher steigt oder was. Weil im Zweifel bin ich ja als Konzern und aktiengeführtes Unternehmen auch verpflichtet, meinen Eigentümern gegenüber, den Aktionären, den Gewinn zu maximieren. Ja? Und da werde ich ja als Kaufmann alles andere tun, als den Preis möglichst niedrig anzusetzen, wenn ich ihn nur einmal am Tag nach oben setzen darf, aber so oft ich will nach unten setzen kann. Jetzt habe ich ja hier so einen Experten wie dich sitzen. Ist dieses einmal am Tag nach oben setzen den Preis, einmal mittags um 12, ist das wirklich, führt das dazu oder kann das dazu führen, dass dann der Preis weniger stark ansteigt beziehungsweise günstiger wird für alle?
Das würde ich nicht so sagen. Also ich würde vielleicht erstmal kurz definieren, dass diese 12-Uhr-Regel, wie wir sie jetzt haben und auch aus Österreich kennen, das ist ja ein Mechanismus, der erstmal nicht zur Aufgabe hat, den Preis zu verändern, egal ob jetzt nach oben oder nach unten. sondern das ist ja erstmal ein Mechanismus, den man eingeführt hat, um Preisschwankungen, also wie häufig ändert sich der Preis, einzuschränken. Das muss erstmal nichts mit dem Preislevel an sich zu tun haben. Was wir nach der Einführung, aber auch in Österreich, die das schon seit knapp 15 Jahren, dieses Modell fahren, sehen, ist ähnlich, wie du es beschrieben hast. Also um 12 Uhr springt der Preis sehr stark an. Im Schnitt sind es 9 bis 10 Cent, aber es gibt auch Ausreißer, die deutlich mehr reportieren. Also ich habe auch in der Tagesschau, als das veröffentlicht wurde, gab es Berichte, dass es bis zu 30 Cent teilweise gesprungen ist. Also es kann auch deutlich mehr sein. Und das ergibt natürlich Sinn aus dem aus der Sicht, wie du es gerade beschrieben hast. Wenn ich das nur einmal erhöhen darf, den Preis, dann setze ich ihn relativ hoch, was auch immer hoch jetzt erstmal heißt. Aber ich mache einen großen Sprung, um ihn dann im Laufe des Tages auch wieder senken zu können.
Okay, also das heißt, so wie ich gedacht habe, stimmt es im Grunde. Ich setze dann lieber ein bisschen höher an. Im Zweifel kann ich es ja immer noch runtersetzen.
Richtig,
Falls ich merke, ich kann nicht. Also gut, okay, aber ich finde es schon krass, weil eigentlich einen Fehler einmal machen, kann man ja sagen, okay, das kann passieren. Jetzt macht ja unsere Bundesregierung genau das Gleiche nochmal und es gibt keine Übergewinnsteuer oder eine Maßnahme, wo man sagt, maximal darf man das und das nehmen. Also so, dass die Konzerne in die Pflicht genommen werden, diesen Rabatt auch weiterzugeben. Was sagst du denn dazu? Also da hätte man da nicht auch irgendwie eine Maßnahme einführen müssen, damit es so ein bisschen besser funktioniert dann tatsächlich als jetzt 2022?
Ja, also ich wüsste ad hoc keine Maßnahme, die man in Verbindung mit dem Tankrabatt durchsetzen könnte, um die Unternehmen dazu zu zwingen, 100% des Rabattes auch weiterzugeben. Und das war auch 2022 so, wo wir gesehen haben, 100% wurde praktisch nie weitergegeben und über die Zeit wurde es dann auch immer weniger über die Rabattzeit. Und das ist zu erwarten, dass es jetzt ähnlich sein wird. Also zwingen kann man die Unternehmen, glaube ich, nicht. Aber auch andere Maßnahmen, Übergewinnsteuer hattest du gerade angesprochen, halte ich für relativ schwierig. Also Übergewinnsteuer ist, würde ich sagen, deutlich komplexer, auch vom politischen und rechtlichen aufzusetzen im Vergleich zum Tankrabatt. Deswegen denke ich, ist der Tankrabatt auch ein gern genommenes Mittel, aus der Politik, aus den Entscheidungsgremien, weil es relativ einfach umzusetzen ist. Also man kann sich darauf verständigen, man senkt eine der Steuerkomponenten, auf die man direkten Einfluss natürlich hat und rollt das für alle aus. Das ist relativ einfach zu machen, geht relativ schnell, wie wir es jetzt auch gesehen haben. Das hat gar nicht lange gedauert. Das hat 22 auch nicht lange gedauert. Und dann hat man erstmal eine Maßnahme auf den Weg gebracht.
Interessant. Also, okay. Aber für mich, gibt es ja so ein paar Übergewinnbesteuerungsverfahren, die ich total smart fand. Ich glaube, in Frankreich, wo dann das Mittel der letzten Jahre genommen wird und darüber darf nur 5% darüber liegen und dann der letzten 3 Monate. Ich weiß nicht, wie es genau berechnet wird, aber ich fand das total schlau, weil die Konzerne wussten, okay, wenn ich jetzt so und so hoch gehen würde und das im Mittel der letzten 3 Jahre viel höher ist als das, was da sozusagen in dieser Urlaubszeit oder so die Preise gesprungen sind, dann muss ich das abgeben. Das heißt, die hatten gar nicht so ein großes Interesse daran, dann die Preise so dramatisch zu erhöhen. Und da funktioniert es anscheinend schon, dass dann die Preise nicht so hoch sind. Da gibt es aber auch so Deckelpreise. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, wenn ich den künstlich runterbringe, dass die Leute dann mehr fahren. Und wir haben in Frankreich, glaube ich, auch leere Tankstellen schon erlebt, in Italien auch. In Deutschland weiß ich jetzt gar nicht, ob hier schon so eine Mangellage war, dass es wirklich Tankstellen gab, wo einfach die Leute gar nicht tanken konnten oder die Tankstelle zugemacht hat. Kannst du da auch was zu sagen?
Ja, absolut, genau. Also was man mit dem Tankrabatt oder auch dem Preisdeckel, wie du gerade angesprochen hast, was man dort immer mit bedenken muss, dass an für sich keine gute Maßnahme ist. Aus dem zweiten Aspekt nicht nur, dass es bei den Leuten nicht ankommt, sondern auch, dass es zu dem kontraintuitiven Verhalten führt, dass Leute mehr fahren, genauso wie du es gesagt hast. Und das möchte man ja genau in diesem Moment nicht erreichen. Also wir haben ja in heute, aber auch 2022 die Situation, Öl wird knapper, wir können nicht mehr so viel importieren wegen Krisen und Kriegslagen. Und eigentlich ist es ein knappes Gut, auch ein teures Gut, deswegen steigen ja die Preise erstmal. Und man möchte ja den Verbraucherinnen, den Konsumentinnen signalisieren, das Gut ist teuer, geh sparsam damit um. Das macht man genau nicht mit einem Preisdeckel oder auch einem Tankrabatt, weil man signalisiert, künstlich signalisiert, das Produkt ist jetzt wieder günstiger. Und das hatten wir auch schon 2022 gesehen, also auch in unserer Studie dazu konnten wir deutlich zeigen, dass während diesen 3 Monaten des Tankrabatts der Verbrauch für Diesel und Benzin deutlich angestiegen ist und danach ist er wieder auf das Niveau von davor zurückgegangen. Sprich, also man verleitet die Konsumentinnen dazu zu denken, es gibt auf einmal mehr Rohstoff, mehr Öl, mehr Diesel und Benzin, was natürlich faktisch ja nicht stimmt. Wir befinden uns immer noch in der gleichen Situation. Und man setzt also die falschen Signale. Und das möchte ich vielleicht auch noch kurz sagen, Preise, auch hohe Preise, sollen ja immer etwas signalisieren. Und in diesem Fall sollen sie Knappheit signalisieren. Und das ist schmerzlich, das will ich gar nicht verneinen, dass Leute damit zu kämpfen haben, aber hohe Preise sollen auch Knappheit signalisieren und das ist ja in diesem Fall genauso. Das Öl wird weniger und wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen.
Ja, und du hast es auch gerade gesagt, Öl wird weniger. Natürlich haben wir auch irgendwo mal Klimaziele vereinbart, dass wir 2045 nichts mehr verbrennen wollen, also nichts mehr Fossiles, liebe Leute. Sorry, wenn jetzt wieder hier die Hater-Kommentare kommen, aber es ist halt so. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt da vielleicht auch andere Möglichkeiten. Ich würde jetzt mal vermuten, dass du selber oder ihr selber ja auch in diesen Bereichen forscht und wisst, was denn Maßnahmen wären, die solchen steigenden Energiepreisen entgegenwirken könnten, die vielleicht besser wären als so ein Tankrabatt. Kannst du da vielleicht ein paar sagen, worüber wir vielleicht auch mal sprechen können oder vielleicht auch mal eine eigene Folge drüber machen? Also wer es bis hier jetzt noch nicht getan hat, bitte ein Abo dalassen und natürlich dieses Video hier teilen, weil ich finde es unglaublich spannend, was du hier erzählst, Patrick.
Genau, also diese Maßnahme Tankrabatt oder ähnliche Eingriffe in das Preissignal hat genau immer diesen Effekt, dass man die Konsumentin dazu anregt, ihr Verhalten entweder nicht zu ändern oder in die falsche Richtung zu ändern. In dem Fall, dass man beispielsweise mehr Auto fährt oder nicht so das Gefühl hat, man müsste sparen. Und das ist genau mit Hinblick auf Klimaziele natürlich sehr, sehr schädlich, weil wir natürlich weniger fossile Energie verbrauchen wollen. Und deswegen würde ich dazu tendieren, Maßnahmen ins Auge zu fassen, die diesen Preismechanismus auf dem Benzinmarkt erstmal nicht anfassen. Beispielsweise könnte man über Entlastung beim Strom nachdenken, also die Stromsteuer zu senken. Das hätte aus meiner Sicht zusätzlich auch noch den Effekt, dass man den Konsumenten signalisieren würde, Strom wird günstiger. Das ist natürlich für E-Mobilität sehr, sehr entscheidend oder könnte auch ein Argument für den einen oder die andere sein, sich in dem Bereich stärker zu engagieren, sprich vielleicht sogar ein E-Auto langfristig anzuschaffen. Das hilft vielleicht, also das E-Auto ist eine große Investition, das ist vielleicht jetzt in diesen ersten Monaten nicht realisierbar, aber es geht ja darum, Signale zu senden und nicht die falschen Signale zu senden, indem man beispielsweise in dem Fall die fossilen Energien günstiger macht, obwohl es gar nicht mehr Rohstoff gibt. Deswegen würde ich plädieren, die Konsumentin zu entlasten, indem man andere Kostenpunkte auf der Energierechnung, der Gesamtenergierechnung reduziert, wie beispielsweise Strom. Man könnte natürlich auch noch andere Kostenbausteine wie Versicherungsbeiträge argumentieren, einfach um zu sorgen, dass Leute mehr Netto im Portemonnaie haben, ohne gleichzeitig den Preissignalmechanismus beim Benzin zu beeinflussen.
Was meinst du jetzt? Versicherung, Kfz-Versicherung oder was? Oder?
Genau. Solche Versicherungen oder ganz andere Versicherungen. Mhm. Ich meine, theoretisch könnte man auch über die Krankenversicherung nachdenken, auch wenn das ein leicht anderes Thema ist. Aber wenn es darum geht, dass die Leute mehr Netto im Portemonnaie haben, ohne den Benzinmarkt zu beeinflussen, denke ich, sind solche Maßnahmen eher zielführender.
Jetzt habe ich gerade was erlebt, das war völlig verrückt. Ich musste zu einem Vortrag fahren in der Nähe von Koblenz und war in Köln, habe dann gesagt, ich miete mir ein Auto und wollte ein E-Auto mieten. Ging nicht auf der Internetseite, auf den großen Anbietern ging das nicht. Und dann kam ich da in der Filiale an und dann meinte sie, was möchten Sie haben? Ich sage, wenn Sie haben, E-Auto. Da sagt sie zu mir, habe ich sogar da, das ist Zufall, aber wir haben das gesperrt, weil so viele Leute das E-Auto mieten wollten, weil das jetzt so billig ist, mit dem E-Auto zu fahren. Ich fahre ja seit Ewigkeiten elektrisch und eigentlich immer, wenn ich kann, nur elektrisch. Und dann habe ich so gedacht, ja krass, ja stimmt, die Zulassungszahlen im März sind jetzt durch die Decke gegangen bei den E-Autos und du hast natürlich recht, wenn ich den Strom billiger mache, macht das natürlich das attraktiver, damit den dann auch zu nutzen oder auch andere Rohstoffe nicht zu verbrennen, sage ich jetzt mal, auch bei der Gasheizung wäre das natürlich auch dann ein Vorteil, weil die Leute dann eher zur Wärmepumpe wahrscheinlich hingehen würden, ne, oder?
Genau, das ist genau dieses Preissignal, was man ja eigentlich setzen möchte. Wenn man den Benzinmarkt erstmal so lässt, wie er ist, dann wird dieser fossile Energieträger immer teurer. So ist er ja auch angesetzt. Es gibt ja diese CO2-Komponente, die sich über die Jahre auch steigert. Das heißt, per Definition wird der Preis immer höher. Und das ist genau das Signal, was man ja eigentlich setzen möchte, auch mit Hinblick auf die Klimaziele, genauso wie du es gerade beschrieben hast, um die Leute zu motivieren, ihr Verhalten zu ändern. In dem Fall vielleicht ein E-Auto zu kaufen oder zu mieten oder sonstige Verkehrsmittel, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Und also das ist ja genau was man erreichen möchte schlussendlich.
Ja, meine Mutter kam letztens zu mir, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber die kam zu mir und meinte, Felix, du glaubst gar nicht, wie dankbar ich bin, dass ich jetzt seit einem Jahr elektrisch fahre. Sie fährt an den Tankstellen vorbei und sie juckt es nicht mehr, ne? Also sie juckt es nicht mehr, dass sie damit, dass sie da jetzt nicht mehr Sprit kaufen musste und das war wirklich auch so psychisch, glaube ich, eine ziemliche Belastung. Sie meinte, sie wüsste jetzt gar nicht, sie ist jetzt Rentnerin, hat nicht mehr so viel Geld, aber sie wüsste gar nicht, wie sie das so locker stemmen könnte, weil sie so viel ehrenamtlich engagiert ist, ist sie viel unterwegs mit dem Auto und das wäre jetzt wirklich ein richtiges finanziell, auch ein richtiger Reinschlag. Aber nochmal ganz kurz, um zurückzukommen, macht das so einen Eindruck, als wenn die Ölkonzerne, korrigiere mich ganz gerne, wenn ich da jetzt falsch liege, aber solche Krisen auch ein Stück weit nutzen, um da mal einmal schön so ein bisschen, wie soll man sagen, salopp Kasse machen oder einfach mal so ein bisschen ihr Portemonnaie auffüllen. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn in einigen Monaten rauskommt, Mensch, die Konzerne haben jetzt in den paar Monaten richtig, richtig Reibach gemacht. Oder ist das jetzt völlig absurd, das zu denken von mir?
Es ist zumindest ein Gedanke, der immer schnell auftaucht, den man schnell auch intuitiv fassen kann. Mhm. Es gibt wenig harte Evidenz dafür, dass das in Krisenzeiten wirklich so ist. Es scheint jetzt eine erste Studie dazu herausgekommen zu sein, dass die Marge bei Benzin aktuell zu hoch ist, um einige Cent. Bei Diesel scheint es wohl nicht so zu sein. Okay. Sodass ich das wahrscheinlich nicht so pauschal unterschreiben würde. Okay. Das ist ein sehr komplexer Markt, wie wir am Anfang schon diskutiert haben. Aber man muss immer sagen, während Krisenzeiten, wenn das Angebot knapper wird, steigen die Preise und dann verdienen natürlich die Anbieter in dem Markt besonders viel Geld. Aber man muss auch sagen, der Staat in dem Fall verdient auch viel Geld in dem Moment durch die Mehrwertsteuer und die Abgaben, die da auch inkludiert sind. Also ja, wenn die Preise steigen, dann verdienen wir erstmal Geld. Genau.
So der Tankstellenbetreiber nicht, weil der kriegt immer nur 2 Cent pro Liter, ne? Oder 2,1 Cent pro Liter.
Genau, wenn der den festen Vertrag hat, dann bringt ihm das erstmal nichts, ja.
Ja, jetzt nochmal so eine Frage, also jetzt ganz naiv. Wir sind zu wie viel Prozent abhängig bei Benzin und Diesel von Ausland, als Import? Weißt du das so ungefähr? Also ist es irgendwie 99% oder?
Ja, ich hatte mir eine Zeit dazu rausgeschrieben, speziell für den Nahosten, also aus dem Bereich, wo wir aktuell viel drüber diskutieren, sind das tatsächlich nur 6% Rohöllieferungen, die wir aus dem Nahen Osten bekommen. Also wir bekommen mehr Öl aus Norwegen, aber auch aus den USA, sodass wir direkt, wenn man so will, gar nicht so stark betroffen sind von der aktuellen Krise im Iran und der Straße von Hormuz. Aber man muss natürlich immer mitbedenken, Öl ist ein extrem globales Gut. Also das importiert fast jedes Land. Jedes Land handelt damit. Und wenn allgemein der Kuchen kleiner wird, dann wirkt sich das natürlich auch auf unsere Preise aus, selbst wenn wir direkt nicht aus der Region im großen Stil importieren. Aber natürlich machen das andere Länder, von denen wir wieder unser Öl oder unsere Produkte bekommen.
Jetzt nochmal so eine Frage, wenn das jetzt noch heftiger wird und da jetzt die Straße von Hormuz also gesperrt bleibt und nicht freikommt, könntest du dir auch vorstellen, ich meine, es gibt ja noch so ein paar andere Maßnahmen, die super einfach umzusetzen wären, um den Rohstoffmangel an Benzin und Diesel etwas zu begrenzen, heißt. Autofreie Sonntage hatten wir in den 70er Jahren mal, in der ersten Ölkrise. Wir hatten also autofreie Sonntage für die, die Diesel und Benzin fahren. Also Elektroautos dürften dann wahrscheinlich hoffentlich fahren, weil wir haben ja jetzt im Moment wieder Zeiten mit Sonne und Wind, wo wir zu viel Sonne haben. Also ich glaube, jetzt einen neuen Rekord aufgestellt am Wochenende, minus 50, 60 Cent hast du bekommen, wenn du Strom verbraucht hast. Also du hast Geld gekriegt, wenn du Strom verbraucht hast. Irre. Oder auch, dass man sagt, Tempolimit. Also wäre das auch eine Sache, um das zu entschärfen, weil sogar die Internationale Energieagentur hat das Deutschland vorgeschlagen, mal zu machen. Woran kann das liegen, dass man sowas nicht einfach auch mal macht? Ich meine, das ist alle Länder um uns rum auf der Welt, alle haben ein Tempolimit, nur wir nicht. Da könnte man jetzt mal drauf kommen, dass das vielleicht für uns auch gar nicht so doof wäre, das einzuführen. Aber davon ab würde es ja gleichzeitig auch ganz viel Benzin sparen.
Ja, also ich würde zustimmen, dass das erstmal relativ einfach umzusetzen ist. Rein von der Idee her, politisch ist das dann nochmal eine andere Frage und ich glaube, daran scheitert es schlussendlich, dass man sich politisch nicht darauf verständigen kann, weil verschiedene Fraktionen und Gruppen entweder dafür oder dagegen sind. Was man aus den 70er Jahren weiß, soweit ich informiert bin, hat das relativ wenig bei der Einsparung von Benzin und Diesel gebracht. Also es ist erstmal eine gute Idee, vielleicht auch generell eine gute Idee, über Tempolimit nachzudenken, nicht nur wegen Verbrauch, vielleicht auch wegen Sicherheitsaspekten, Lärmaspekten und so weiter. Aber wenn man rein auf den Ölverbrauch sich beruft, dann scheint es dort nicht eindeutige Effekte gegeben zu haben, im Sinne von, dass man da so viel eingespart hat, dass es schlussendlich den großen Unterschied gemacht hat. Dann sind doch Preissignale, hohe Preise, um Konsumenten komplett weg oder hin zu anderen Möglichkeiten zu bringen, der bessere Weg oder auch der stärkere Weg.
Also ich habe irgendwie mal gelesen, dass 100 Tempolimit 100 gleich 8% weniger Sprit oder so. Also wo ich so dachte, boah, das ist aber schon ganz schön viel. Es kann aber auch 6 sein, keine Ahnung. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Siehst du ja, wie gut ich vorbereitet bin jetzt hier auf die Folge. Nein, Patrick. Aber eine Frage habe ich natürlich noch. Wenn wir jetzt so abhängig sind, auch von USA, Norwegen ist vielleicht jetzt nicht so ganz so schlimm, aber USA ist ja jetzt jemand da im Weißen Haus, der uns jetzt nicht unbedingt immer nur wohlgesonnen gegenübersteht. Wäre es nicht insgesamt für uns als Volkswirtschaft auch ganz gut oder auch jetzt ein Argument mit so einem Preisschock zu sagen, okay, komm, lass uns doch mal versuchen, was du ganz am Anfang gesagt hast, über andere Anreize, zum Beispiel günstigeren Strom, mehr Strom zu machen, noch günstigeren Strom zu machen und auch diese Elektromobilität nach vorne zu bringen, damit wir wegkommen von diesem fossilen Verbrennen, vom Tankpreis, beziehungsweise es dann vielleicht irgendwann diesen Benzinpreisspiegel, den du ja so schön machst mit deinen Kollegen, dass man den dann im Grunde gar nicht mehr so viel braucht, weil 80, 90% der Leute fahren sowieso elektrisch durch die Gegend. Ich meine, das wird irgendwann so kommen, aber es wäre natürlich schön, wenn es ein bisschen früher kommt als später, oder?
Da würde ich definitiv zustimmen. Wir sind stark abhängig von anderen Ländern und der Regierung dort. Das ist klar, USA, aber wir spüren es, wie gesagt, durch dieses globale Gut auch aus dem Nahen Osten beispielsweise. Und wir sehen eindeutig, dass diese Abhängigkeit uns aktuell nicht gut tut. Also das merkt, glaube ich, jeder, der mit dem Auto unterwegs ist und sich über die hohen Preise beschwert, spürt ganz genau, dass diese Abhängigkeit langfristig wahrscheinlich nicht das Ziel sein kann. Und so ein Schock, da will ich auch zustimmen, kann auch zum Umdenken anregen oder muss vielleicht auch zum Umdenken anregen, ja. Weil man sieht jetzt eindeutig, was die Konsequenz dieser Abhängigkeit ist. Und das trifft jetzt natürlich auf den Benzinmarkt zu, aber vielleicht auch in anderen Bereichen der fossilen Energie. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, wenn das Preissignal uns das signalisiert, die Preise schießen durch die Decke, weil wir diese Abhängigkeit haben, dann muss man vielleicht debattieren und nachdenken, wie kommt man davon weg. Und ich denke, die anderen Energieformen, erneuerbare Energien, könnten da ein guter Weg sein, um uns aus dieser Abhängigkeit langfristig zu manipulieren.
Und jetzt nochmal so eine persönliche Frage. Die Zahlen, die Evidenzen sind so krass. Also es ist so klar eigentlich, dass es gut wäre, uns unabhängiger zu machen. Du hast das jetzt gerade selber auch nochmal so ein Stück weit bestätigt. Warum kriegt das die Politik nicht hin, das zu verstehen oder in diese richtige Richtung zu gehen? Also das ist für mich im Moment gerade seit einigen Wochen, Monaten habe ich das Gefühl, ich bin in so einem Fiebertraum. Wir wissen, dass es richtig schlecht ist, ja auch fürs Wirtschaftswachstum, durch diese hohe Abhängigkeit von Gas und Öl, dass, wenn das jetzt so teuer wird, dass das uns auch wirtschaftlich massiv schadet. Dann haben wir auf der anderen Seite die erneuerbaren Energien, die jetzt im ersten Quartal 2026 ungefähr 27% oder 29% mehr Strom geliefert haben. Das heißt, der Strompreis ist, obwohl der Gaspreis gestiegen ist, teilweise gesunken. Also der Strompreis ist um 9% knapp gesunken im ersten Quartal wegen den erneuerbaren Energien. Also das muss doch wirklich eigentlich dann der letzte auch verstanden haben, dass das dann eine gute Möglichkeit ist, die Volkswirtschaft zu schützen, nämlich mit diesen günstigen und sauberen Energien, anstatt weiter noch das andere zu machen. Also wieso kommt das da bei denen nicht an? Ich meine, ihr beratet da wahrscheinlich ja auch viel in diese Richtung. Oder sind da doch andere Berater, die genau das Gegenteil von dem sagen, was ihr feststellen müsst?
Ja, also ich glaube, im Großen und Ganzen sind sich da die Forschenden einig, dass einerseits die Energiekosten in Deutschland die höchsten in Europa, vielleicht auch weltweit sind. Und das ist ein Problem für die Industrie. Da würde ich absolut zustimmen. Ich glaube persönlich, ist das einfach ein sehr komplizierter Prozess und es gibt verschiedene Interessenlagen. Und niemand möchte sich so richtig zu der Veränderung durchringen, weil das natürlich auf der anderen Seite für die Bürgerinnen im gewissen Maße immer Veränderungen, aber auch Einschnitte vielleicht bedeutet. Und Einschnitte tun in der Regel erstmal weh, bevor es dann besser wird. Und das ist vielleicht auch politisch schwer zu vermitteln und auch weiterzugeben an die Wählerinnen schlussendlich. Und darum geht es ja auch.
Also ich danke dir, Patrick, immer für diese Sachlichkeit, weil mir fällt es wirklich schwer, da ruhig zu bleiben. Liebe Frau Reiche, lieber Herr Merz, falls Sie diese Podcast-Folge hören, bitte hören Sie zwischen den Zeilen. Es wäre wirklich toll, wenn wir eine Kehrtwende machen würden in der aktuellen Politik in Richtung mehr sauberen Strom zu machen oder beziehungsweise die Leute bei der Entwicklung hin zu Strom zu unterstützen, anstatt sie dabei zu unterstützen, noch mehr Dinge zu verbrennen. Ich sage jetzt mal so ganz plump ausgedrückt. Und Patrick, an dich sage ich danke. Danke für deine Zeit, danke für deine Expertise. Wir würden dich bestimmt gerne auch nochmal einladen zu diesem Thema Immobilien, wenn das nämlich dein Thema ist und vor allen Dingen die Energieversorgung derselben. Also das ist ja ein Riesenfund. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, liebe Leute, weil ich fand das sehr, sehr angenehm, hier mit dem Patrick zu sprechen und dann hoffentlich auch wieder mit dem Robin, dass wir dort was zusammen aufnehmen können, weil der hat sich nämlich total geärgert, dass er heute nicht dabei sein konnte, weil er natürlich so ein großer Elektromobilitätsfan ist. Und ja, die nächsten Folgen werden auch super spannend. Also gerne ein Abo dalassen. Ich habe es schon gesagt. Wir werden jetzt mit mit Özdemir Terli über den Klimawandel und die Argumente sprechen, die bei vielen Menschen angekommen sind, die aber nicht unbedingt stimmen müssen. Und wir haben noch ganz andere tolle Gäste in der Zukunft. Also Robert Habeck haben wir angefragt, Harald Lesch haben wir angefragt und ganz, ganz viele andere. Deswegen gerne ein Abo dalassen und schaut euch gerne auch mal die RWI-Internetseite an, in RWI Essen. Da sind sehr, sehr viele Studien von euch hochinteressant und frei zugänglich, habe ich gesehen. Also man kann die sich selber anschauen, man kann die selber dort einsehen. Wer sich noch tiefer mit diesem Thema auch Benzinpreisspiegel auseinandersetzen möchte. Und dann sage ich danke dir, Patrick, danke euch fürs Zuschauen und auch Zuhören, hier die Leute an den Mikrofonen da draußen, beziehungsweise an den Empfängern da draußen. Und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Die Folge ist vorbei. Verbrennen ist vorbei, könnte man auch bald sagen, und die Folge jetzt auch. Also danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao und tschüss.